Community. Das sind unsere Geschichten.
Wir sprechen heute mit Professor Friesenbichler. Er ist Lehrstuhlleiter für Spritzgießen von Kunststoffen. Ja, vielleicht, Herr Professor, erzählen Sie uns einmal kurz, woher Sie kommen, wo Sie in die Schule gegangen sind und wie so Ihre ersten Erfahrungen in der Wissenschaftswelt waren.
Ja, Glück auf, Frau Adacker. Ich freue mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, ein bisschen meine Geschichte als Forscherpersönlichkeit darzustellen. Ich bin ja in einigen Monaten dann im Ruhestand und kann jetzt rückblickend durchaus ein paar sehr, sehr klare Dinge erkennen und auch erkennen, wohin die Reise gehen muss. Ich selber bin Gymnasiast, komme aus der Oststeiermark, habe in einem musisch-pädagogischen Oberstufenrealgymnasium maturiert. Dort hat mich die Chemie, Mathematik und Physik sehr interessiert. Und das war der Grund, warum ich dann nach Leoben gekommen bin, um Kunststofftechnik zu studieren. Das Fach hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von meiner Arbeitseinstellung war es immer so, dass ich immer versucht habe, die an mich gestellten Aufgaben immer bestmöglich zu erledigen. So war ich auch im Studium vorne dabei. Das hat mich dann motiviert, dass ich schon 1980 an das Institut für Kunststoffverarbeitung gegangen bin. 84 habe ich abgeschlossen. Also ich habe dann halbtägig dort gearbeitet, habe die ersten Einblicke in die Kunststoffverarbeitung bekommen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das war letztendlich die Basis dafür, dass ich mich dann entschieden habe, eine wissenschaftliche Karriere zu machen und nicht in die Industrie zu gehen. Es hat dann noch einige andere Randbedingungen gegeben. Ich habe 84 mein Studium abgeschlossen. Damals mein Professor Knappe, ist dann in Pension gegangen und von 1985 bis Ende Juni 89 war ich als ganz junger Assistent plötzlich interimistischer Institutsvorstand und hatte mit 10 Studenten dann den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und da sage ich Ihnen, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Das ist wirklich der Sprung ins Eiswasser und dann muss man schwimmen, sonst geht man unter. Und ich bin halt geschwommen, habe viel gelernt und konnte dann, als Langeger berufen worden ist, nach Leoben aus der deutschen Kunststoffindustrie, aus dem Maschinenbau, konnte ich meine Dissertation fertig machen, bin dann auf seinen Wunsch hin hier geblieben. Ich hatte auch einmal ein Interesse, zu Zibergeige in die Schweiz zu gehen, hatte schon Vorstellungsgespräche, ein Jobangebot. Aber damals hatte man keinen Verarbeitungsprofessor und der zweite Gründungsprofessor, Professor Koppelmann, hatte damals einen Herzinfarkt. So, und dann waren keine aktiven Professoren da und auf der Kunststoffverarbeitung war man verwaist, wenn ich gegangen wäre. Und da hat mich damals Professor Jeglitsch als Rektor zu sich gebeten und mich wirklich ersucht zu bleiben im Sinne der Kunststofftechnik. Und heute muss ich sagen, das war absolut die richtige Entscheidung. Ich bin dadurch immer auf der Universität gewesen und auch geblieben, aber es war es wert, muss ich sagen. So wie die Kunststofftechnik heute dasteht, mit 6 Lehrstühlen in einem Department zusammengefasst, mit 120 Personen, die hier beschäftigt sind, mit einem Polymer Competence Center daneben, wo auch nochmal 120 Personen Kunststoffforschung machen. So ist die Situation heute und das damalige Engagement hat sich da wirklich ausgezahlt. Also ich bin froh, dass ich den Weg gewählt habe und wenn Sie mich fragen, würde ich das wieder so machen? Ja, ich würde es wieder so machen.
Also Sie können auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung der Kunststofftechnik in Leoben eigentlich zurückblicken.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Die Kunststofftechnik wurde 1970 gegründet, mit der Berufung von Koppelmann, 73 Knappe, und dann hatten diese beiden Professoren für Österreich schon eine Struktur im Kopf, die einzigartig weltweit ist, nämlich eine Vier-Säulen-Struktur. Das bedeutet, alle wesentlichen Wissensinhalte für einen Kunststofftechnik-Ingenieur oder eine Ingenieurin müssen in einem Studium abgebildet sein. Da muss drin sein die Chemie der Kunststoffe, die Werkstoffkunde, die Prüfung der Kunststoffe, das Konstruieren mit Kunst- und Verbundwerkstoffen und die Verarbeitung zu Endprodukten oder Zwischenprodukten. Und diese Struktur wurde damals in den Köpfen gemacht und es hat, würde ich sagen, über 30 Jahre gedauert, dass diese Struktur überhaupt realisiert worden ist. Von zwei Instituten wurden dann in einem Ausbau Ende 1990 wurden vier, also 20 Jahre, und dann hat es weitere 10 Jahre gedauert, eigentlich weitere 20 Jahre gedauert, bis man dann auf die 6 Institute gekommen ist. Dann wurde die Struktur als Department vereinigt, und heute sind wir bezeichnen uns selber in der Kunststoffforschung als One-Stop-Shop für die Industrie und Wirtschaft, die mit uns kooperieren möchte, weil wir alles im Haus haben. Wir haben die Chemieexperten für chemische Probleme, wir haben die Werkstoffexperten, wir haben die Konstrukteure und wir haben die Verarbeiter. Und alle arbeiten im Department in die gleiche Richtung ziehen zusammen. Und das macht den großen Mehrwert und die große Bedeutung der Leobner Kunststofftechnik aus. Und wenn ich sage Leobner Kunststofftechnik, dann meine ich immer die Institute, das Department plus das mit uns eng verflochtene Polymer-Kompetenzcenter. Weil nach außen hin, weltweit, treten wir als die Leobner Kunststofftechnik auf und wir separieren da nicht. Und das macht uns wirklich zu einer weltweit sichtbaren Forschungseinrichtung, und wir können uns über viele Jahre und ich würde sagen, zwei Jahrzehnte können wir uns schon in dieser Position behaupten, und wir greifen die neuen Ideen stets sehr früh auf und können dann die Industrie auch in ihrer Entwicklung forschungsmäßig begleiten. Das ist das, was mich so besonders interessiert und was ich auch besonders spannend an der Montanuniversität finde, dass wir nicht reine Grundlagenforschung machen, sondern dass wir anwendungsorientierte Forschung machen, dass wir eben in Zusammenarbeit mit der Industrie, mit Klein- und Mittelbetrieben, mit Großbetrieben forschen. Und ich persönlich sage, das ist auch der beste Weg, um schnellstmöglich Forschungsergebnisse in die Umsetzung, in die Praxis zu kriegen. Darum meine ich, und das ist, ich habe mein ganzes Forscherleben lang Projekte gemacht und Themen bearbeitet, wo immer Firmen dahinter gestanden sind. Das ist manchmal mühsam, weil die Firmen haben ihre eigenen Ideen, wie sie am Markt realisieren wollen. Und wir Forscher haben Ideen, und wir hätten manche Strecke, wären wir anders gegangen. Manchen Weg wären wir derart gegangen, dass wir in eine Einbahnstraße dann einmünden. Aber die Industrie hat dann uns auf das richtige Gleis gestellt, und wir konnten damit die Ressourcen, die Gelder, die wir als Fördergelder bekommen, bestmöglich investieren, um frühzeitig dann auch tatsächlich Umsätze in der Praxis zu generieren. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Das haben wir sehr gut gemacht, und das ist auch da ein erfolgreicher Weg. Darüber hinaus haben wir natürlich Grundlagenforschungsprojekte, das ist schon klar. Aber die hohen Mitarbeiterzahlen, die wir haben, die kommen daher, dass wir mindestens 50% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Forschungsprojekten mit der Industrie generieren. Und das heißt für die Universität aber auch, dass sie nicht so viele Ressourcen über Globalbudgets bereitstellen muss, sondern dass sie motivierend sein muss und ein Umfeld schaffen muss, dass man mit der Industrie gut forschen und zusammenarbeiten kann.
Und Sie sind ja Experte für Spritzgießen. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären den Hörerinnen und Hörern, was ist Spritzgießen, was ist es?
Spritzgießen ist eine Technologie, die sich eigentlich in der Geschichte aus der Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel herleitet. Nudeln werden spritzgegossen, Kautschukteile werden spritzgegossen, Gummiteile werden spritzgegossen. In der Geschichte hat es begonnen, dass man Billardkugeln und Produkte aus Zelluloid begonnen hat, spritz zu gießen. Also das sind die Anfänge, und viel Spritzgießtechnik ist auch in der Nahrungsmittelindustrie abgebildet. Aber das Thermoplast-Spritzgießen, das Kunststoff-Spritzgießen hat eigentlich erst Ende der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts begonnen. Denn dort wurden die großen Kunststoffe wie PVC, Polyethylen und Polystyrol erfunden von den Chemikern. Und mit diesen Werkstoffen hat dann die Spritzgießtechnik begonnen. Und heute ist die Spritzgießtechnik weltweit gesehen die bedeutendste und die technologisch herausforderndste und am höchsten entwickelte Technik, um Fertigteile herzustellen. Wenn Sie an eine Zahnbürste denken, die Hart-Weich-Komponenten hat, wenn man an Gehäuse von Elektrogeräten denkt, wenn man an Linsen denkt, wenn man an das Smartphone denkt, mit den dort befindlichen Linsen für die Fotografie, das sind Spritzgussteile. Und Spritzgießen ermöglicht uns, solche Teile in höchster Präzision, aber in Millionen Stückzahl zu machen. Wir können Stückzahlen von 15, 15, 20 Millionen machen. Und wenn ich an die PET-Flaschen denke, die aus Regenerat gemacht werden, dann wird der Vorformling, das ist ein Spritzgussteil, das wird in Werkzeugen heute gemacht, wo mit einem Mal einspritzen man 256 solche Vorformlinge macht, die dann nachher aufgewärmt und im Streckblasverfahren zur Flasche geblasen werden. Also eine Massenproduktion, die ermöglicht, dass der Preis sehr, sehr niedrig wird und dass sich damit diese Kunststoffteile alle leisten können. Und heute sind wir in der Spritzgießtechnik in der Lage, nicht nur die Originalware, sondern auch die Regenerate, die aus dem Recycling wieder vom Markt zurückkommen, zu kombinieren mit Neuware oder reines Rezyklat zu verarbeiten und so den Materialien auch einen zweiten, dritten, vierten Lebenszyklus zu verpassen.
Das heißt, Sie forschen auch daran, wenn Sie die Rezyklate reinkriegen, dann wird das wieder geschmolzen, nehme ich an, und wiederverarbeitet. Das heißt, es ist aber das prinzipiell beim Spritzgießen auch der Ausgangsstoff sehr wichtig oder die Chemie, aus woraus das besteht, damit man dann weiß, wie das Endprodukt ist. Ist das richtig?
Ja, natürlich. Der Prozess muss auf das Ausgangsprodukt abgestimmt sein. Allerdings ist dem vorgelagert in der Regel eine systematische Bauteilentwicklung, wo man sich im Vorfeld über viel Computersimulation erst im Klaren wird, wie muss das Teil geometrisch ausschauen, damit es die Anforderungen erfüllt. Dann kann man sogar in einer Vorfeldsimulation, bevor man noch eine Form baut und bevor man noch ein Teil in einer Maschine abspritzt, kann man schon im Computer die Festigkeitsanalyse machen. Wir können sogar so weit gehen heutzutage, dass wir sagen, wir rechnen eine zu erwartende Lebensdauer aus und wir rechnen aus, an welchem Ort bei einer bestimmten Belastung zum Beispiel das Teil brechen wird. Und das macht man alles im Computer, in der Bauteilentwicklung. Und dann kann man sagen, okay, dieser Ort, wo es bricht, ist ein ungünstiger Ort, wir wollen dort verstärken lokal. Und dann kann man dort die Wanddicke erhöhen oder ein Verstärkungsgewebe einlegen mit einem Roboter und man kann die Teile damit sehr, sehr langlebig machen. Und das macht man, das ist Teil des Spritzgießens, die Bauteilentwicklung für Spritzgussteile, die man mit Hilfe der Simulation vorbereitet. Und im Endeffekt, wir haben viele solche Projekte gemacht, die EU-Projekte mit 28 Firmen, wo wir Partnerschaften gemacht haben, ein großes Unternehmen, ein OEM, Automobilzulieferer, ein kleines Unternehmen, ein KMU, das die Teile dann liefert und spritzt. Und die haben zusammengearbeitet und da haben wir gelernt, wie fruchtbringend solche partnerschaftlichen Forschungsvorhaben sein können und wie viel Geld man sich ersparen kann. Man kann den Teilepreis durch Simulationseinsatz zum Beispiel von 15% bis zu 30%, manchmal 50% senken. Man kann viel schneller fertig werden, wenn man das systematisch macht mit der Simulation. Man kann 30% bis zu einem Drittel der Entwicklungszeit abkürzen. Und das heißt heute schneller am Markt sein mit einem Produkt, gegenüber dem Mitbewerber vielleicht die Nase vorn zu haben und die hohen Absatzzahlen dann zu haben.
Kann man das irgendwie beziffern? Wie viel Prozent vom ganzen Prozess sind die Vorarbeiten, also diese ganze Simulation, was Sie jetzt erzählt haben? Kann man das beziffern?
Das ist schwierig zu beziffern, aber von der gesamten Bauteilentwicklung würde ich sagen, es muss in jeder Entwicklungsphase muss simuliert werden. Das ist untrennbar eigentlich heute verbunden, weil ich ansonsten am Ende mit einem Produkt rauskomme, wenn das erste Mal aus einem Prototypwerkzeug aus der Maschine fällt und es passt gar nichts, die Geometrie passt nicht, das Gewicht passt nicht, ich kann es nicht montieren, dann habe ich enorm viel Kosten, weil dann muss ich wieder zurückgehen, muss das Design ändern. Und wenn ich schon ins Volle gearbeitet habe und ein Werkzeug, eine Form gemacht habe, dann habe ich enorm hohe Kosten. Darum sagen wir eigentlich, wir müssen Frontloading machen. Und das bedeutet, die üblicherweise in der späten Phase der Entwicklung gemachten Fehler erkennen und dann Geld bereitstellen in der Entwicklung, dass man die Fehler vorher durch Simulation ausmerzt, dass man gleich mit der richtigen Geometrie in die praktische Phase geht. Und ich würde sagen, von den, ja, ich kann es nicht einmal in den Kosten beziffern, denn die Simulationskosten sind billig verglichen zu den Nacharbeitskosten, wenn ich eine Form, die eine 500.000 Euro kostet, noch einmal machen muss. Die Simulation hätte vielleicht alles in allem 100.000 Euro gekostet, also wirklich in verschiedenen Phasen. Die Firmen kommen jetzt langsam drauf, dass das unumgänglich ist, solche Simulationen zu machen und dass sie dadurch sehr, sehr viel Geld sparen können.
Sie blicken ja auf eine lange Forscherkarriere zurück. Wenn Sie jetzt nachdenken, was war für Sie ein ganz wichtiges Forschungsprojekt oder wo denken Sie sich, da haben wir jetzt wirklich was verändert, das war jetzt wirklich zum Guten für eine Entwicklung. Können Sie da irgendein Beispiel nennen?
Ja gut, meine Forschungstätigkeit geht ja schon sehr, sehr weit zurück, denn ich habe schon in meiner Masterarbeit 1982 mich mit Spritzguss beschäftigt. Aber was ich als wesentlichen Kern meines Erfolges in der Forschung sehe, ist, dass ich verstanden habe und dass ich mich damit beschäftigt habe, mit dem Fließverhalten von Kunststoffen, dass wir Messtechniken entwickelt haben, wie wir dieses Fließverhalten messen können. Die Fachleute sagen, wir messen die Viskosität, die Zähigkeit unserer Materialien, die ja zuerst fest sind, rieselfähig wie Reis, werden sie in die Maschine gefüllt, dann wird aufgeschmolzen, dann haben wir eine Schmelze, die 200 bis 300, 380 Grad heiß sein kann und diese Schmelze wird dann in eine Form hineingepresst mit einem Aggregat, das wie ein Kolben nach vorne fährt, wie bei der Einwegspritze, wenn wir eine Injektion bekommen, fährt der Kolben nach vorne und vorne spritzt das Material raus. So in etwa funktioniert ein Spritzaggregat. Nur spritzen wir es dann in die Form und nicht hier bei einer Impfung in den Körper. Und das ist also der Werdegang. Und was mich da besonders interessiert hat, dass wir möglichst praxisnah das Materialverhalten in unseren Modellen abbilden. Denn wenn wir heute den Computer für uns arbeiten lassen, in einer Simulation, dann können wir mit der bestmöglichen Software nur Schrott errechnen, wenn wir falsche Materialdaten dort hineingeben, wenn wir die falsche Viskosität hineingeben, wenn wir die falsche Abkühlrate hineingeben, falsche Wärmeleitfähigkeit, alles, was wir an physikalischen Kennwerten brauchen, muss dem Material entsprechend richtig sein. Und da haben wir einige Schritte vorwärts gemacht. Da glaube ich, dass wir da auch wirklich dabei sind bei den wenigen Forschergruppen weltweit, die sich damit beschäftigen. Kunststoff ist nämlich viskos, so wie Öle oder Wasser, aber zusätzlich elastisch, so wie eine Feder. Und dieses, wir nennen es das viskoelastische Verhalten, das wird heute nicht abgebildet in der Simulation. Und dann will man, dass die Ergebnisse, die man in der Simulation erhält, später mit der Praxis übereinstimmt. Und das tut es genau bei sehr elastischen Materialien, wie den Kautschukmaterialien, die dann zu Gummi werden nach der Vernetzung in der heißen Form. bei denen ist das grundlegend falsch. Deswegen stimmt dort die Simulation teilweise um 100% nicht. Wenn man einen Druck von 2000 Bar an der Maschine braucht, sagt die Simulation, wir brauchen nur 1000 Bar. Ja, mit diesem, wenn wir das als bare Münze nehmen, dieses Simulationsergebnis, würden wir die vollkommen falsche Maschine auswählen. Wir könnten nicht in Produktion gehen. Start of Production, wenn wir als Automobilbauteile liefern, würde verschoben werden. Da ist ein Rattenschwanz an Problemen, die enorm viel Geld kosten. Deswegen predige ich seit 8 Jahren eigentlich, wir müssen Spritzgusssimulation mit viskoelastischen Materialmodellen machen. Und vor einem Jahr ist es mir gelungen, einen sehr namhaften deutschen Softwarehersteller zu überzeugen, mit uns in einem Projekt diese viskoelastischen Modelle in die Software einzubauen, sodass man in einigen wenigen Jahren, vielleicht schon nächstes oder übernächstes Jahr, mit diesen Modellen das Herstellen von Kautschukbauteilen rechnen kann. Und wir wissen aus eigenen Simulationen, dass man, wenn man solche Materialmodelle einbaut, fast auf den Punkt genau auf den gemessenen Druck kommt, den ich auf der Maschine tatsächlich brauche.
Das heißt, aber es gibt noch sehr viel Entwicklungsarbeit.
Da gibt es sehr viel Entwicklungsarbeit und ich sage Ihnen jetzt noch etwas. Simulation ist kein Selbstzweck, sondern heute ist Simulation und eine sehr präzise Simulation besonders wichtig, wenn wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten in der Prozessregelung. Wir haben selber im Thermoplast-Spritzguss hier so eine Maschine mit einer Roboterentnahme, mit Trocknungsgeräten, mit Umfeldgeräten realisiert, die kommunizieren perfekt miteinander. Und am Polymer Competence Center hat die Arbeitsgruppe von Professor Gruber den KI-Regler auf Basis neuronaler Netze gebaut. Und das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Diese künstliche Intelligenz ist am Anfang strohdumm, weil sie nichts weiß. Die muss, so wie wir, wenn wir Kleinkind sind, wir müssen durch Wiederholungen lernen. Und dann sind wir in der Lage, aufzustehen, zu gehen, zu hüpfen, zu springen. So wie auch ein Roboter das lernen muss. Die fallen am Anfang immer hin und irgendwann gehen die. Und dann fallen sie nie mehr hin, weil alle Elektromotoren wissen, wann sie sich wie bewegen müssen, damit der Bewegungsablauf funktioniert. Und genauso ist es in der Maschine. Diese Regler sind am Anfang nicht in der Lage, etwas zu regeln. Ich brauche Lerndaten. Und die billigsten Lerndaten, die ich heute generieren kann, sind die aus der Simulation. Denn da arbeitet der Computer, wenn das einmal aufgesetzt ist, der kann mehrere hundert solche Simulationen über Nacht in einer Woche abarbeiten und ich mache parallel mein Tagesgeschäft und wenn die Ergebnisse da sind, dann habe ich im Computer virtuelle Geometrien, Bauteile und dann kann ich schon virtuell im Computer abnehmen, passen die Bohrungsdurchmesser, passen die Hauptabmessungen, ist ein Verzug drin, dass eine plane Fläche nicht mehr gut aufliegt auf der Ebene am Tisch und das alles mache ich. Da variiere ich im Computer das, was ich später an Temperatur, an Spritzgeschwindigkeit, an Druck, an Zeiten in der Maschine einstelle. Das variiere ich im Computer durch und habe dann über einen statistischen Versuchsplan enorm viele Informationen und auch die Qualitätsparameter, das Gewicht kann ich natürlich auch noch ausrechnen und damit füttere ich das neuronale Netz. Und dann kriegt das neuronale Netz das erste Mal die Information, wenn der Druck steigt, wie ändert sich eine bestimmte Länge, wie ändert sich ein Durchmesser, wenn die Temperatur sinkt, wie verändert sich das alles. Und dieses Wissen, diese Vernetzung zwischen den Maschineneinstelldaten und den eigentlichen Qualitätsdaten, die ich dann im Einsatz des Teiles brauche, das wird in einem ersten Lerndatensatz über die Simulation gemacht. Dann ist der neuronale Netzeregler, der KI-Regler, schon einmal recht gescheit. Aber da ist er noch nicht gut. Und dann müssen wir auch tatsächlich Experimente fahren. Und da kann schon sein, dass man mit 30 bis 60 Experimenten dann das tatsächliche Verhalten noch dazu fittet. Und dann habe ich ein System, das wirklich auf 95 bis 98% Genauigkeit hinregeln kann.
Und dann geht man erst in die Produktion sozusagen.
Und dann geht man mit diesem Regler in eine Nullserienfertigung. Man sagt, da lässt man die Maschine mal ein paar Tage laufen, macht ein paar tausend Schuss. Und aus diesem Schuss zieht der Regler auch wieder neue Erkenntnisse, weil die werden zurückgeführt. Und die stärken seine Wissensbasis. Und dann kann ich eine Null-Fehler-Produktion machen. Denn der Regler kann dann sagen, ich habe hier eine obere Toleranzgrenze, ich habe die Mitte und die untere Toleranzgrenze. Und wenn der Qualitätskennwert, den ich dann messe, langsam nach unten geht, dann kann man schon sagen, okay, KI-Regler, wir müssen die Parameter ändern, dass wir das langsam wieder in die Mitte hochheben. Und so funktioniert das. Und dann kann ich also ganz sachte eine Produktion fahren und ich mache nie Ausschuss. Das ist die Wunschvorstellung,
das Ziel,
dass
ja.
Ich alles Material, was ich als Unternehmer einkaufe, kann ich in ein verkaufbares Produkt umsetzen.
Das heißt, für Sie war immer auch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen eine wichtige Rolle in Ihrer Zeit da an der Uni?
Besonders wichtig, weil man, wenn man nur wissenschaftliche Publikationen liest, sich nur mit Fachleuten unterhält und nicht dann die Beziehung zur tatsächlichen Außenwelt in der Praxis hat, dann hat man oft nur einen Tunnelblick. Dann glaubt man, dass etwas wichtig ist, aber eigentlich sind andere Dinge wichtiger. Und ich bin immer sehr inspiriert worden von den Gesprächen mit den Firmen, mit den Entwicklern dort. Und diese interaktive Kooperation ist für mich der Schlüssel dafür, dass wir Forschungsergebnisse in die Praxis hinausbringen. Denn letzten Endes müssen wir sagen, was nützt Österreich, Österreichs Wirtschaft, wenn wir viel Geld in die Forschung verbraten und nie kommt etwas draußen bei den Firmen an, damit die ihre Umsätze steigern oder damit sie sich am Markt behaupten können, dass sie Zweigniederlassungen bauen können. Das muss ja aus dem Gewinn geschehen. Und Gewinn kann ich nur machen, wenn ich gute Produkte an meinen Kunden absetzen kann. Deswegen müssen wir die Ergebnisse rasch in unsere Unternehmen bringen. Und da sage ich jetzt am Abschluss meiner Karriere, bietet auch die österreichische Forschungsförderung sehr schöne Möglichkeiten. Ich muss mich auch bei der FFG, bei der Forschungsförderungsgesellschaft, bedanken. Sie greifen immer moderne Ideen auf, machen Ausschreibungen und dann sind wir natürlich mit unseren Teams gefordert, dort hineinzugehen, wie jetzt in das Thema Recycling oder künstliche Intelligenz, weil das ist wichtig, damit wir unseren Lebensstandard aufrechterhalten in der Bevölkerung. Also ich sehe das sehr, sehr inspirierend und ich kann nur raten, dass man auch, wenn man Grundlagenforschung macht, mal mit den großen Unternehmen spricht, wohin deren Wege gehen, wo sie ihre strategischen Ziele hin ausrichten, dann kann ich ja entscheiden, forsche ich in diese Richtung oder in die andere Richtung. Das eine nützt vielleicht irgendeinem Unternehmen weltweit in einem ganz anderen Kontinent und das andere würde aber einem Unternehmen nützen, das hier in Österreich ansässig ist. Schon unterschiedlich.
Ja. Sie haben mir am Anfang erzählt, dass Sie von einem musischen Gymnasium nach Leoben gekommen sind. Wie sind Sie eigentlich aufmerksam worden auf die Montanuniversität?
Das ist eine nette Geschichte. Das erste war, ich hatte einen Chemielehrer, der hat uns damals mit großer Begeisterung Kunststoffe gezeigt. Der hat uns in der organischen Chemie Ethylen, Propylen und diesen inneren Aufbau gezeigt. Und dann hat er uns Polyethylen gezeigt und Teflon gezeigt. Das Teflon ist nur ein Handelsname, das PTFE. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Organische Chemie ist so logisch, das kann man... wirklich, die Namen kann man logisch, wenn man ein bisschen Grundwissen hat, sich im Kopf erarbeiten. Man muss nicht alles auswendig lernen, wie es oft in der anorganischen Chemie ist. Für mich war die organische Chemie eigentlich dort schon sehr faszinierend. Und der Schlüssel, der eigentliche Anlass war, dass ich im Österreich-Bild einen Film gesehen habe, die Kunststoffe und ihre Eigenschaften. Das war ein alter Film, den wir später unseren unseren Studenten, den Erstinstipendien, aber auch denen, die sich für Kunststofftechnik interessiert haben, immer vorgespielt haben. Dort hat man gesehen, was mit Kunststoffen alles möglich ist, wie sie sich verhalten, wie sie aufgebaut sind. Da habe ich gesagt, das möchte ich machen. Dann bin ich nach dem Wehrdienst oder beim Wehrdienst, hatte ich zufälligerweise einen Leobner Hüttenwesen-Studenten als Bettnachbar. Und der hat mir toll erzählt, was an der Montanuni alles läuft und wie toll das ist. Und dann bin ich aufmerksam geworden und habe gesagt, ja, das will ich mir anschauen. Fahr dann nach dem Abrüsten im Mai mit dem Zug von Graz nach Leoben. Ich bin Oststeirer, mit dem Bus dorthin, mit dem Zug nach Leoben. Wen treffe ich dort? Einen Freund aus Hartberg, mit dem habe ich in der Schulmannschaft Handball gespielt. Der Ludwig Ems. Ich sage, was machst du denn da? Er sagt, ich studiere in Leoben. Sag, ich möchte in Leoben studieren. Er sagt, komm, ich zeig dir alles. Was machst du? Erdölwesen. Ja, ich möchte Kunststofftechnik machen. Da wurde ich eingefangen. Dann bin ich mit ihm in eine Mathematik-Grundlagenvorlesung gegangen zum Professor Schnitzer. Ich als junger Gymnasiast habe gedacht, da kann ich gar nicht hineingehen. Da haben wir uns hineingesetzt, habe ich gesehen, wie das so läuft in einer Vorlesung mit 150 Studenten. Ja, und das hat mich dann wirklich sehr interessiert und Leoben als Kleinstadt hat mir auch imponiert. Ich komme aus der Oststeiermark, wo in meinem Ort waren wir knappe 2000 Einwohner. Da war eine damals 30.000 Einwohner Stadt schon groß.
Die große Welt.
Ja, die große Welt. Ich habe es nie bereut. Ich muss nicht in Metropolen leben. Hier hat man eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, wenn man nicht im Beruf ist, sondern privat unterwegs ist. Das war eigentlich der Werdegang. Das sind ein paar
Zufälle.
Aber das Interesse an der organischen Chemie, das war da. Und mein Berufsberater damals in der 8. Klasse hat gesagt, ich müsste Computerökonomie studieren, weil ich in der Mathematik gut bin und weil ich in der Physik gut bin. Da haben wir gedacht, Computerökonomie, keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Aber die organische Chemie und die Kunststoffe, das war etwas Greifbares für mich. Das hat mich dann interessiert.
Und es werden ja heutzutage, es gibt ja viele Versuche, mehr Studierende an die Universität in Leoben zu bringen. Wie würden Sie das sehen? Was würden Sie einem 18-, 19-Jährigen oder Jähriger raten, prinzipiell für eine Studienwahl, für eine Berufswahl? Wo sehen Sie da die Trends?
Na, ich kann nur vielleicht getrieben von meinem Herzen und von meinen Überzeugungen dazu was sagen. Wenn ich mir anschaue, mit welchen Problemen unsere Generation und die kommende Generation konfrontiert ist, mit dem Klimawandel, mit dem Recycling, dann kann ich mir nicht vorstellen, wenn wir weniger Technikerinnen und Techniker haben, dass wir die Probleme besser lösen können. Also ich mache es jetzt verkehrt rum. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir alle Juristen, Wirtschaftswissenschaftler oder Geisteswissenschaftler sind, dann werden wir die Recyclingtechnologie nicht auf die Reihe bringen. Das heißt, mein Herz schlägt dafür, dass alle, die keine Angst vor der Mathematik und der Physik haben, die vielleicht nicht besonders gut waren, aber die keine Schwellenangst haben, dass die sich wirklich überlegen, ob sie ein technisches Fach wählen. Denn die Probleme unserer Gesellschaft müssen wir letztlich auf technischem Wege lösen. Auch wenn die Politik strategische Entscheidungen macht, Elektroautos jetzt zu forcieren, Photovoltaik zu forcieren. Wer baut denn die Anlagen? Wer macht die denn?
Da ist ja auch sehr viel Kunststofftechnologie überall drin.
Wer forscht auf dem Ding, auf diesem Thema, dass die effizienter werden, dass die besser werden, dass mehr Strom generiert wird? Das sind Technikwissenschaftler. Und natürlich auch Grundlagenwissenschaftler, die aber in der Regel dann 20, 25 Jahre mit ihren Ergebnissen den eigentlichen Innovationen vorgeschaltet sind. Also wer live dabei sein möchte, der sollte Technik studieren, Kunststofftechnik oder andere, Maschinenbau oder Verfahrenstechnik, was auch immer. Denn wir brauchen alle, die interessiert sind, um hier unsere aktuellen Probleme zu lösen. Und das wird noch schlimmer werden, wir werden noch mehr brauchen. Der Arbeitsmarkt ist derzeit absolut ausgetrocknet. Firmen suchen händeringend nach Expertinnen und Experten. Unsere Absolventen, die ja nicht sehr üppig sind, werden uns quasi aus den Händen gerissen. Und die sind viel, viel zu wenig. Also derzeit ist ein goldener Boden, meines Erachtens, für Technikwissenschaften. Und das muss man sich wirklich überlegen. Denn mittlerweile sind in den Technikwissenschaften ist die Männerdominanz wirklich stark am Zurückgehen. Und ich habe selber erlebt, wie wunderbar und toll es ist, in einem gemischten Team zu arbeiten. Gemischt im Hinblick auf die Expertise und gemischt im Hinblick auf das Geschlecht. Ich muss wirklich sagen, unsere Damen, unsere Studentinnen, die haben hervorragende Leistungen erbracht und erbringen sie noch. Und haben tolle Karrieren gemacht und machen sie noch. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Was ich besonders angenehm finde, ist, dass man jetzt auch in den Technikwissenschaften und auch in den Berufsfeldern draußen die Flexibilität in der Arbeitszeit erkannt hat. Da hat Corona sicher auch vieles aufgebrochen. Aber viele Dinge kann ich auch im Homeoffice machen, wenn ich ein echtes Homeoffice habe. Nicht, dass ich in der Küche oder im Wohnzimmer arbeite, sondern wenn ich ein echtes Büro zu Hause habe, wo ich sagen kann, da gehe ich in die Tür hinein und dahinter ist meine Arbeit und da mache ich zu. Und da gehe ich nicht Rasen mähen oder sonst irgendwas, was so an Wunsch oft herangetragen wird, sondern da dahinter arbeite ich. Aber ich bin zu Hause, ich muss nicht in die Arbeit fahren, nicht wieder zurückfahren. Ich habe mehr Stunden am Tag dann für die Freizeit zur Verfügung, wenn ich meine Arbeitszeit zu Hause erledigen kann. Und in vielen Dingen, wenn ich Computersimulationen mache, über starkes Internet, bin ich über VPN vernetzt mit der Uni und dann mache ich die Simulationen hier mit der Software. Ja? Und vorbereiten tue ich es und nachbearbeiten tue ich es zu Hause. Und es ist genauso effizient, als ob ich hier sitzen würde. Ich würde nur nicht gerne verzichten wollen auf den menschlichen Kontakt, denn das ist etwas Inspirierendes, das kommt nicht auf, wenn man Bildschirm Zoom-Konferenzen hat. Da braucht man die Mimik, die Gestik, mal einen Witz, ein Schmäh, mal ein Lachen, mal eine kurze Pause gemeinsam, dass man sich gegenseitig wieder inspiriert und dass man auf neue Ideen kommt. Also da braucht es auch wirklich die Meetings, aber Computerarbeit kann ich von überall her erledigen.
Ja, das war jetzt ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Genießen Sie Ihren Ruhestand. Aber ich denke, da wird es noch weitere Kopfarbeiten und Forschungsarbeiten auch in Zukunft geben.
Ja, ich danke auch für die Möglichkeit dieses Gesprächs. Es wird wohl ein Unruhestand werden. Ich werde mich sehr um meine Enkelkinder, um meine Familie kümmern, um den Garten. Ich möchte viel wandern, Radfahren, einfach fit bleiben, dass man nicht im hohen Alter dann abgekoppelt ist. Aber ich möchte auch weiter lehren, ich werde weiter Lehre machen und auf Universitätsebene. Naja, und wenn das ein oder andere Forschungsprojekt kommt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich noch unterstütze. Also von meinen Zielen her denke ich mir, wenn ich 1,5 Tage die Woche noch was Fachliches mache, dann habe ich 3,5 Tage gewonnen für mein Leben, für die Familie und für den Genuss. Nach einem doch 42 Jahre langen Forscherleben.
Ja, herzlichen Dank.
Gerne.
Community, das sind unsere Geschichten.